Ich möchte noch ganz kurz beten. Ja, Jesus, ich möchte dir danken für den Frieden, den du uns schenkst. Für den Frieden im Blut am Kreuz, den du uns geschenkt hast. Danke, dass wir einen gegebenen Weg haben zu dir, Herr. Und danke auch für dein Wort, das uns das auch offenlegt, das uns offenbart, Herr, wie gross deine Liebe und deine Gnade ist. Auch deine Liebe und deine Gnade zu deinem Volk, das du gehabt hast, Herr. Und wo du auch zeigst in der Züchtigung, was er braucht auch in unserem Leben, Herr, wenn wir doch unsere Herzen manchmal anderen Sachen zuwenden. Aber so dürfen wir doch immer wissen, wo wir eine Lösung finden von unserer Schuld, die wir aufladen und wo wir auch ständig immer vorausgesetzt sind, sitzt du, Herr. Danke für die Offenbarung im Wort, über das Wort, wo du darüber wachst. Und ich möchte dir bitten, dass du mir jetzt Ruhe schenkst, auch für das, wenn ich weitergehe am heutigen Morgen. Danke für das wunderbare Beispiel und Zeugnis auch von Jeremia, das du uns geschenkt hast in deinem Wort. Amen. Ja, ich möchte heute mit dem Jeremia weiterfahren und vor allem auch ein bisschen sein Umfeld anschauen. Einerseits das politische Umfeld oder das religiöse Umfeld. Ja, es ist ja sein Leben, seine Berufung und seine Treue, die mich schon sehr berührt haben, ja, in Verbindung mit seinem konfliktreichen Leben. 40 Jahre lang hat der Jeremia gerufen und gewarnt und gefleht zu einem blinden und tauben Volk. Und obwohl die Geschichte jetzt schon 2600 Jahre alt ist, Aktualität hat sie auf keinen Fall verloren. Der Herr ist der gleich geblieben. Wir Menschen haben immer noch unsere egoistischen Züge. Der Maßstab, wie der Herr misst an uns Menschen, seine Messschnur, die ist immer noch gleich. Ja, und der Herr wacht über sein Wort. Es ist nichts verändert. Es ist nichts anders heute als damals. Ja, wie gesagt, den Schwerpunkt heute möchte ich legen auf die politischen Machtverhältnisse in der Region. Damals zu der Zeit von Jeremia und vorher. Und wie ist es darum gestanden, um die Treue von seinem Volk zum Herrn? Ja, die umliegenden Staaten um Israel und Juda, die sind schon seit jeher ein Werkzeug gewesen in Gottes Hand. Das Wohl und das Leid vom zwölfstämmigen Volk ist immer auch als Auf und Ab geknüpft gewesen von seinen Nachbarn. Der Herr hat die Völker einmal gebraucht zum Segen, ein anderes Mal zur Züchtigung von seinem Volk. Das war auch so gewesen in der Endphase des Königreichs Juda, auch während der 40 Jahre Wirkungszeit von Jeremia, 627 bis 587 vor Christus. Ja, innerhalb von wenigen Jahren hat sich das Machtverhältnis zwischen den Grossmächten Assyrien, Babylon und Ägypten grundlegend verändert. Ja, 140 Jahre vor dem Jeremia seiner Wirkungszeit ist Israel untergegangen, das Zehnstämmreich im Norden. Samaria, die Hauptstadt, ist gefallen unter dem Tod oder mit dem Tod von Hosea. Die Assyrer haben die meisten Bewohner in dieser Gegend in ihr Grossreich umgesiedelt und haben umgekehrt fremde Völker, wie das jetzt bevölkerungsarm in ehemalige Nordreich deportiert. Ja, wir können von dem lesen, 2. Könige 17, Vers 24. Wir werden eine Stelle jetzt lesen auch in den Königen. Aber der König von Assyrien ließ Leute aus Babel und aus Kuta, aus Ava, Hamat und Sepharvaim kommen und siedelte sie anstelle der Kinder Israels in den Städten Samarias an. Und sie nahmen Samaria in Besitz und wohnten in dessen Städten. Ja, man könnte ahnen, das, was jetzt passiert ist mit dem Nordreich Israel, das hat Juda beeindruckt und sie hat aufschrecken lassen. Aber das ist, wenn denn, nur mäßig der Fall gewesen. Weil Juda ist unbehelligt geblieben. Wieso ist das so gewesen? Wieso ist Juda verschont geblieben und ist nicht auch Opfer geworden vom grossen assyrischen Reich und dem Ausdehnungstrieb von den ihren Königen? Gut, Juda ist auch unter dem König Ahas eigentlich, kann man sagen, schon assyrisch gewesen. Schon Jahre bevor das passiert ist, hat Ahas Tribut geleistet am König von Assyrien und hat auch den assyrischen Staatskult gehuldigt. Auch das möchten wir lesen im 2. Könige 16, ab Vers 7. Ahas aber sandte Boten von Tiglath-Pileser, dem König von Assyrien, und ließ ihm sagen: Ich bin dein Knecht und dein Sohn. Komm herauf und rette mich aus der Hand des Königs von Aram und aus der Hand des Königs von Israel, die sich gegen mich aufgemacht haben. Und Ahas nahm das Silber und das Gold, das sich im Haus des Herrn und in den Schätzen des königlichen Hauses vorfand, und sandte es dem König von Assyrien als Geschenk. Und der König von Assyrien hörte auf ihn. Und der König von Assyrien zog herauf nach Damaskus und nahm es ein und führte die Leute gefangen nach Kir und tötete Resin. Da zog der König Ahas Tiglath-Pileser dem König von Assyrien entgegen nach Damaskus. Und als er den Altar sah, der in Damaskus war, da sandte der König Ahas dem Priester Uriah ein Abbild des Altars, und zwar eine genaue Vorlage, wie er gemacht hatte. Und der Priester Uriah ließ den Altar genau nach dem bauen, was der König Ahas von Damaskus aus gesandt hatte. So ließ ihn der Priester Uriah anfertigen, bis der König Ahas aus Damaskus kam. Und als der König aus Damaskus kam und den Altar sah, trat er zu dem Altar und opferte darauf, und er verbrannte darauf seine Brandopfer und seine Speisopfer und goss seinen Trankopfer darauf und sprengte das Blut der Friedensopfer, die er dargebracht hatte, auf den Altar. Aber den ehernen Altar, der vor dem Herrn stand, rückte er von der Vorderseite des Hauses weg, aus dem Zwischenraum zwischen dem neuen Altar und dem Haus des Herrn, und stellte ihn nördlich von dem neuen Altar auf. Und der König Ahas gebot dem Priester Uriah und sprach: Auf dem großen Altar sollst du das Morgenbrandopfer anzünden und das Abendspeisopfer und das Brandopfer des Königs und sein Speisopfer und das Brandopfer des einfachen Volkes, samt ihrem Speisopfer und ihren Trankopfern und alles Blut des Brandopfers und alles Blut der Schlachtopfer sollst du darauf sprengen. Wegen des ehernen Altars aber will ich mich noch bedenken. Und der Priester Uriah machte alles genau so, wie es ihm der König Ahas befahl. Ja, der Ahas ist also am assyrischen König gehörig geworden und hat auch die Gepflogenheiten und die Kult übernommen. Wenn wir erinnern uns, was der Paulus uns sagt, wenn er uns warnt auch davor, dass wir unter ein fremdes Joch ziehen sollen. Das möchten wir doch noch lesen im 2. Korintherbrief, im 2. Korinther 6, 14. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat: Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein. Und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Ja, soweit Zusagen und Verheißungen, die der Herr gegeben hat. Ja, wenn wir im Herrn nachfolgen und nicht uns unter ein fremdes Joch spannen. Abraham, aha, es ist nicht darum gewesen. Es hat ihm ein Stück weit eigentlich auch recht gegeben, aus dieser Situation aus. Er hat Frieden gehabt. Er ist nicht unter die Räder vom Assyrischen Reich. Ja, wir wissen, dass unter Umständen der Schein könnte aufkommen von einem ruhigen Leben, wenn wir uns der Welt gleich machen. Und das ist ja das Gefährliche daran. Unter dem Joch der Welt geniessen wir weltliche Vorzüge und geben uns das Gefühl, ja, von Sicherheit und nicht das Gefühl von Gefahr oder Nachteil. Der König Ahas ist ein warnendes Beispiel, wenn er das Volk auch geprägt hat. Und der Paulus warnt davor. Ja, da gibt es Grund genug, dass wir uns auch selber warnen lassen. Oder bleiben wir unbeeindruckt, wie Judah in ihrem scheinbaren Frieden. Ahas, sein Sohn, der Hiskia, hat dann auch später versucht, das fremde Joch abzuschütteln. Die Assyrer sind mit immer brutalerer Gewalt gegen die Staaten um Juda vorgegangen. Und auch jüdische Städte sind nicht verschont geblieben. So hat der Hiskia versucht, Assyrien ein Bußgeld anzubieten. Aber der Sanherib, der assyrische König, hat die Übergabe von Jerusalem gefordert. Ja, gross ist Gnade vom Herrn. Und der Herr ist langsam zum Zorn. So kennen wir ihn. Und so ist es auch zu dieser wunderbaren Rettung von der Stadt durch den Engel vom Herrn. Um des Herrn und Davids willen, lesen wir im 2. Könige 19,34. Denn ich will diese Stadt beschirmen, um sie zu erretten, um meinetwillen und um meines Knechtes David willen. Aber anstatt in Dankbarkeit und Demut zu verfallen, hat sich das Volk immer noch der Vorstellung hingegeben, dass der Herr die Stadt und den Tempel unter keinen Umständen wird preisgeben. Und darum haben sie sich auch in einer falschen Sicherheit gefühlt. Und darum haben sie auch nicht auf den Jeremia gelassen, auf seine Warnrufe. Ja, der Besuch, den der Hiskia bald darauf in Jerusalem empfangen hat, war dann auch richtungsweisend. Es ist eine Delegation aus der damals noch assyrischen Provinz Babylon, wo vermutlich der Hiskia als Partner wollte gewinnen, um gegen das geschwächte Assyrien vorzugehen. Der Hiskia hat ihnen die Schatzkammern gezeigt, die Zeughäuser, das Waffenarsenal, hat er sie geführt. Ja, hat der Hiskia vergessen, dass es nicht die Schätze und die Waffen waren, die Jerusalem gerettet hat. Das assyrische Joch lastet also immer noch auf Juda. Wir lesen im 2. Könige 20, ab Vers 12 von dem Besuch. Zu jener Zeit sandte Berodach Baladan, der Sohn Baladans, der König von Babel, einen Brief und Geschenke an Hiskia, denn er hatte gehört, dass Hiskia krank gewesen war. Hiskia aber schenkte ihnen Gehör und zeigte ihnen sein ganzes Schatzhaus, das Silber und das Gold und die Spezereien und das kostbare Öl und sein ganzes Zeughaus samt allem, was sich in seinen Schatzkammern vorfand. Es gab nichts in seinem Haus und im ganzen Bereich seiner Herrschaft, das Hiskia ihnen nicht gezeigt hätte. Da kam der Prophet Jesaja zum König Hiskia und fragte ihn: Was haben diese Männer gesagt? Und woher sind sie zu dir gekommen? Und Hiskia antwortete: Sie sind aus einem fernen Land zu mir gekommen, aus Babel. Er aber fragte: Was haben sie in deinem Haus gesehen? Und Hiskia antwortete: Sie haben alles gesehen, was in meinem Haus ist. Es gab nichts in meinen Schatzkammern, was ich ihnen nicht gezeigt hätte. Da Da sprach Jesaja zu Hiskia: Höre das Wort des Herrn. Siehe, es kommt die Zeit, da alles, was in deinem Haus ist und was deine Väter bis zu diesen Tagen gesammelt haben, nach Babel weggebracht werden wird. Es wird nichts übrig bleiben, spricht der Herr. Und von deinen Söhnen, die von dir abstammen werden, die du zeugen wirst, wird man welche nehmen, und sie werden Kämmerer sein im Palast des Königs von Babel. Da sprach Hiskia zu Jesaja: Das Wort des Herrn, das du geredet hast, ist gut. Denn, sprach er wird ja doch Friede und Sicherheit sein zu meinen Lebzeiten. Im Manasse, im Sohn von Hiskia, gipfelt denn Gottlosigkeit. Der Manasse, so kommt es mir vor, ist so wie ein Abbild oder Sinnbild für ganz Juda. Er hat nicht bloß sämtliche Auflagen von Assyrien erfüllt, sondern hat auch sämtliche Ergebnisse von der Umkehr vom Hiskia zum Herr zunichte gemacht. Und er hat weit aus schlimmere Gräuel verübt, wie je zuvor die Heidenvölker. Man muss sich das vorstellen, wie man lesen im 2. Könige 21, Vers 2. Da lesen wir über den Manasse. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach dem Gräuel der Heidenvölker, die der Herr vor den Kindern Israels vertrieben hatte. Und jetzt kommt der Auflistung. Er baute die Höhen wieder auf, die sein Vater Hiskia zerstört hatte. Und errichtete dem Baal Altäre und machte ein Aschera-Standbild, wie es Ahab, der König von Israel, getan hatte. Und er betete das ganze Heer des Himmels an und diente ihnen. Er baute auch Altäre im Haus des Herrn, von dem der Herr gesagt hatte: In Jerusalem will ich meinen Namen wohnen lassen. Und er baute dem ganzen Heer des Himmels Altäre, in beiden Vorhöfen am Haus des Herrn. Er ließ auch seinen Sohn durchs Feuer gehen und trieb Zeichendeuterei und Zauberei und hielt Geisterbefrager und Wahrsager. Er tat vieles, was böse ist in den Augen des Herrn, um ihn herauszufordern. Und so weiter. Ja, es soll Jerusalem und Juda schlimmer gehen als Samaria. So die Ankündigung vom Herrn, ein paar Verse weiter im Vers 13. 2. Könige 21, 13. Und ich will über Jerusalem die Messschnur Samarias ausspannen und das Senkblei des Hauses Ahabs. Und ich will Jerusalem auswischen, wie man eine Schüssel auswischt, wenn man sie ausgewischt hat. Dreht man sie um auf ihre Oberseite. Ja, obwohl sich der Manasse sehr assyretreu verhalten hat, wird er doch ein paar Jahre später für eine gewisse Zeit in Gefangenschaft verschleppt. Nach Babel. Es ist etwa 100 Jahre, bevor das Juda genau so ergangen ist. Ja, die Züchtigung ist leider auch nötig gewesen beim Manasse. Die Haftzeit hat bewirkt, dass der Manasse zurückgefunden hat zum Gott von seinen Vätern. Aber den Tiefstand, den Juda erreicht hat, hat er nicht mehr rückgängig machen können. Da lesen wir auch sein Zeugnis darüber im 2. Chroniken 33. 2. Chronik 33, ab Vers 10. Und der Herr redete zu Manasse und zu seinem Volk, aber sie achteten nicht darauf. Da ließ der Herr die Heerführer des Königs von Assyrien über sie kommen. Die fingen Manasse mit Haken, banden ihn mit zwei ehernen Ketten und führten ihn nach Babel ab. Als er nun in der Not war, flehte er den Herrn, seinen Gott, an und demütigte sich vor dem Herrn, seiner Väter. Und als er zu ihm betete, ließ sich Gott von ihm erbitten, sodass er sein Flehen erhörte und ihn wieder nach Jerusalem zu seinem Königreich brachte. Da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. Ja, und er hat dann einiges wieder versucht, rückgängig zu machen, was er gemacht hat. Und so, wenn er sich hat demütigen vor dem Herrn, Genau so wird es an Juda ergehen, einige Jahre später in der Gefangenschaft in Babel. Ja, dass ihm es nicht ganz gelungen ist, zum Volk wieder zurückzuführen zum Herr, zeigt auch sein Sohn, seine Nachkommen. Der Amon ist König geworden. Der Amon ist dann aber auch schon 2 Jahre später durch eine Verschwörung umgebracht worden. Und genauso wie sein Vater, zuerst ist auch der Amon gottlos gewesen. Und nach dem Tod vom Amon ist dann Josia zum 17. König von Juda gemacht worden. Er ist etwa gleichaltrig wie der Mann, der mit der Volljährigkeit später ins Blickfeld von der Öffentlichkeit treten wird. Ja, der König Josia, er tritt in Erscheinung mit einschneidenden und religiösen Massnahmen und der Prophet Jeremia mit den Warnungen, die man als völlig übertrieben angeschaut hat. Ja, was ist weiter passiert mit dem Königreich Assyrien? Mit dem letzten grossen Assyrerkönig, der Assurbanipal, hat Assyrien seine maximale Ausdehnung und den Höhepunkt von seiner Macht erreicht. Aber schon 2 Jahrzehnte später ist das Weltreich auch wieder völlig zerbröckelt. Ja, was damit angefangen hat, dass am Nebukadnezar sein Vater, der dortmalige Provinzstatthalter von Babel, der Nebolpolasser, sich gegen die assyrische Hauptregierung aufgelehnt hat und zusammen mit der Unterstützung der Meder sich auch können behaupten und sich so können zum König der Provinz Babel können erklären. Niemand hat damals geahnt, dass das der Anfang ist von einem neuen Weltreich, wo der Herr 40 Jahre später als sein Werkzeug wird brauchen, zum Jerusalem und den Tempel zu zerstören. Aber der junge Prophet Jeremia hat eben das angefangen, zu predigen und zu rufen im Land, zu verkünden. Aber man hat ihn ausgelacht. Ja, Assyrien ist jetzt mit dem, den Vorfall, mit sich selber beschäftigt gewesen. Das hat dem Josia den nötigen Freiraum gegeben, um in Juda den Götzendienst abzuschaffen. Und er ist sogar im ehemaligen Nordreich, Israel, aktiv wurde, was ja faktisch ja immer noch von Assyrien beherrscht war. Aber so hat nochmal so etwas wie eine letzte Gnadenzeit angefangen. Einmal mehr. Der Herr hätte schon so viele Möglichkeiten gehabt, sein Volk zu züchtigen. Aber er wartet immer noch zu. Es ist jetzt politisch ruhig geworden. Ja, und die Stimme vom Herr ist mitten unter ihnen. Ja, wie ist es mit Babel losgegangen? Die Geschichte von Babel, haben wir gehört, hat ihren Anfang genommen. Der Nebukadnezar hat den Thron geerbt von seinem Vater, dem Nebolpolasser. Nebukadnezar ist Oberbefehlshaber geworden von der gesamten babylonischen bzw. chaldäischen Armee. Er hat in Syrien die Ägypter besiegt und ist bei dieser Gelegenheit auch in Jerusalem vorbeigekommen, wo er den Tempel ausgeraubt hat und junge Adlige nach Babylon verschleppt hat. Darunter war auch in der ersten Wegführung der Daniel und seine 3 Freunde. Der König Joachim ist dann später, oder ist auch in dieser Gelegenheit, tributpflichtig geworden gegenüber Nebukadnezar. Aber den Babylonern ist es nicht gelungen, zum Beispiel Ägypten zu erobern. Hingegen haben sie es geschafft, Jerusalem einzunehmen, die Stadt zu verwüsten, mitsamt dem Tempel. Die Überlebenden sind deportiert worden auf Babylon. Und weitere Feldzüge haben den Babylon zur Größe, Stärke und Macht verholfen. Mit dem Tod von Nebukadnezar ist dann der 3. König, der Evil-Marodach, als König eingesetzt worden, wobei auch der 1 Jahr später umgebracht worden ist. Die Schrift erwähnt dann nur noch einen babylonischen Herrscher. Er ist von Belsatzar, der König der Chaldäer. Sein Vater, der Nabonid, ihn finden wir nur in antiken Geschichtsbüchern. Und weil der Nabonid nicht in Babylon geherrscht hat, sondern die Stadt relativ früh verloren hat, hat er seine ganze Regierungsgeschäft seinem Sohn, dem Belsatzar, übertragen. Das erklärt auch, warum der Daniel in der Regierungszeit vom Nabonid die Jahre zu den Jahren des Besatzers zählt hat. Und wieso, dass der Besatzer König der Chaldäer bezeichnet wird, nicht als König Babylon. Und warum der Daniel, wo er die geheimnisvolle Schrift auslegen konnte, als Dritter im Reich hätte herrschen durfte. Wir haben es letzten Sonntag gehört von mir in der Predigt. Und wir haben erfahren, dass in der gleichen Nacht, in der 4, wo eben die Schrift, die geheimnisvolle Schrift, erschienen ist, der Besatzer umgebracht worden ist durch die Meder und das Reich Babylon an Meder übergegangen ist. Der König von Babylon, der Nebonid, der hat sich kampflos ergeben. Ja, eine weitere Grossmacht in dieser Zeit war Ägypten. Ägypten hat schon in den früheren Zeiten, von Anfang an eigentlich schon, für Israel eine grosse Bedeutung gehabt. Und Ägypten und ihre Pharaonendynastie ist immer wieder in Erscheinung getreten. Ägypten war für das Volk Israel eigentlich schon mal ein Segen gewesen. Erinnern wir uns an die Hungersnot, wo sie Zuflucht haben dürfen finden. Dann ist ihnen Ägypten aber auch zum Fluch geworden, zum Beispiel die Sklaverei. Oder auch später hat man Israel, hat man Ägypten um Hilfe angerufen. Und so ist aber auch am Josia sein Schicksal durch die ägyptische Armee besiegelt worden, wo der Josia im Kampf bei Megiddo den Tod gefunden hat und später auch Juda tributpflichtig geworden ist gegenüber Ägypten. Gottes Arm hat also auch das ägyptische Reich bewegt. Aber über Ägypten redet uns oder sagt Hesekiel im Hesekiel 29, Vers 6 folgendes. Hesekiel 29, Vers 6 und 7. Was lesen wir da über Ägypten? Dann sollen alle Einwohner Ägyptens erkennen, dass ich der Herr bin, weil sie für das Haus Israels wie ein Rohrstab gewesen sind. Wenn sie dich in die Hand nahmen, so knicktest du ein, du durchstachst ihnen die ganze Schulter. Und wenn sie sich auf dich lehnten, so zerbrachst du und lähmtest ihre Hüften. Ja, letztlich war Ägypten nichts anderes für Israel als ein Rohrstab. Also kein voller Stab, nämlich ein hohler Stab, der einknickt, wenn man sich darauf stützt und wenn man ihn braucht. Ja, was haben wir für das Gegenüber mit dem Herr? Besser ist es, beim Herr Schutz zu suchen, als sich auf Fürsten zu verlassen, lesen wir im Psalm 118, Vers 9. Auch Propheten warnen davor. So auch der Jesaja, lesen im Jesaja, Vers 30. Jesaja 30, ab Vers 1. Wehe den widerspenstigen Kindern, spricht der Herr, welche Pläne ausführen, die nicht von mir stammen, und Trankopfer ausgießen ohne meinen Geist und so Sünde auf Sünde häufen und sich aufmachen, um nach Ägypten zu ziehen. Aber mich fragen sie nicht um Rat, um sich unter den Schutz des Pharao zu flüchten und Zuflucht zu suchen im Schatten Ägyptens. Oder im Vers 31, ebenfalls der Vers 1. Wehe denen, die nach Ägypten hinabziehen, um Hilfe zu suchen und sich auf Pferde verlassen und auf Streitwagen vertrauen, weil es so viele sind, und auf Reiter, weil sie sehr stark sind, aber auf den Heiligen Israels nicht schauen und den Herrn nicht suchen. Fluch und Segen hängen davon ab, auf wer wir unser Vertrauen setzen. Das hat auch der Jeremia gerufen, Kapitel 17, im Vers 5. Jeremia 17, Vers 5. So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Menschen zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in dürren Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Zu Juda und den weiteren Königen möchte ich eingehen, wie weitere Predigt teilen. Wir haben vom Hiskia gehört, vom Manasse, vom Amon und geht weiter dann mit dem Josia. Und da möchte ich mich dann auch mit euch zusammen befassen, wenn wir die 40-jährige Wirkungszeit von Jeremia anschauen. Zuerst möchte ich aber noch ein bisschen eingehen auf das religiöse Umfeld. Ja, wir haben jetzt einiges gehört, da Vorschattungen drauf. Vor allem, wenn wir den Zustand vom Volk anschauen unter dem Manasse und dem Amon. Ja, zuerst ist es einmal schlicht einfach der Liebe vom Herz verdanken, dass er einem ehemals versklavten Volk das verheißene Land Kanaan gegeben hat. Wenn wir ganz zurückgehen im 5. Mose, so sehen wir, wie der Herr ihnen dort seine Liebe offenbart. 5. Mose 7 gibt uns Zeugnis drüber. 5. Mose 7, ab Vers 6. Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt. Denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebt, und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte. Darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten. So erkenne nun, dass der Herr, dein Gott, der wahre Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren, auf 1000 Generationen. Ja, das Volk ist zum Volk von seinem Eigentum geworden. Und der Herr hat sich als gütig und treu vorgestellt. Und gleiches erwartet der Herr auch von seinem Volk. Liebe und Treue. Gehen wir das Kapitel zurück im 5. Mose 6, Vers 4. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst deinen Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf den Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in dein Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Ja, das ist also der Maßstab vom Herrn an seinem Volk. Das Abweichen von dem Maßstab hat immer die Warnung durch die Propheten zur Folge. Gehen wir zurück in Jeremia, Vers Kapitel 7. Ja, das Abweichen von dem Maßstab. Lesen wir im Kapitel 7, Vers 25. Von dem Tag an, als eure Väter aus dem Land Ägypten zogen, bis zu diesem Tag, habe ich euch alle meine Knechte, die Propheten, gesandt, und zwar täglich, indem ich mich früh aufmachte und sie immer wieder sandte. Aber sie haben mir nicht gehorcht und mir kein Gehör geschenkt, sondern sie zeigen sich noch halsstarriger und böser als ihre Väter. Ja, Israel ist also in die Hand der Assyrer gegeben worden. Und knapp 100 Jahre später steht auch Juda vor der Gefahr von der Verwerfung. Aber sie haben nochmal 40 Jahre überkommen. 40 Jahre das Zurufen von Jeremia und die Gelegenheit zur Umkehr. Ja, das Buch Jeremia zeigt auf, warum und wieso das da so Verachtung rum war gegenüber den warnenden Prophetenworten. Man hat einerseits angepasste Priester gehabt, Lügenpropheten. Ja, man hat sich, wenn denn nur äußerlich, hat man sich hingewendet zum Herrn und zum Gesetz. Zu dem Gesetz, das der Josia am grossen Passafest ausgerufen hat. Es hat dann auch wieder eine offene Abkehr vom Gesetz. Und es ist erneut Heidenkult praktiziert worden. Ja, die Haltung kommt in der Schrift und im Buch Jeremia zum Ausdruck, zum Beispiel durch die Ermordung vom Uriah oder im versuchten Mord an Jeremia selber, im Jeremia 26, oder auch in der Überzeugung der Bewohner Jerusalem, dass sie es nicht für möglich halten, dass der Herr den Tempel oder die Stadt wird zerstören. Das wird der Herr nie zulassen, haben sie gedacht. Oder auch, es kommt zum Ausdruck in der Verbrennung der Schriftrolle von Jeremia durch den Joachim. Oder auch in der Bezweiflung der prophezeiten 70-jährigen babylonischen Exil. Ja, nachdem Juda jetzt auch schon 35 Jahre unter babylonischer Herrschaft war, der Tempel und Jerusalem ist zu dieser Zeit noch nicht ausgelöscht gewesen, aber doch ist das Fazit festgestanden vom Herrn. Wir können nochmal zurück in 2. Chronik 26. Der Herr hat sein Urteil, das ist Fazit über das Volk formuliert. 2. Chronik 26, Vers 16. Möglich, ja, genau. Macht mehr Sinn, das muss da hinten dran vorne sein. Genau, danke. So hoch stieg der Zorn des Herrn über sein Volk, dass keine Heilung mehr möglich war. Ja, das ist ein erschütterndes Wort, das der Herr musste aussprechen. So gross an Liebe und Güte und Treue und Gnade, wenn er das Urteil muss reden, da ist keine Heilung mehr möglich. Ja, und das muss uns bewusst machen. Ja, für einen Mensch, der Christus nicht nachfolgt, auch für ihn wird der Herr das Urteil einmal aussprechen müssen. Es ist keine Heilung mehr möglich. Wir haben heute sein Wort, das uns warnt. Und lassen wir uns nicht von der äußerlichen Ruhe täuschen und denken, der Herr bringt sicher kein Unheil über mich. Ja, wir leben ja so in Frieden. Ja, so haben die Menschen in Juda dort mal auch gedacht, wo der Jeremia berufen worden ist, sein Volk zu warnen. Ja, die Worte vom Herrn sind keine leeren Worte. Was der Gott redet, was Gott verspricht, das hält er. Der Herr wacht über sein Wort. Keins von seinen Worten geht verloren oder verliert irgendwie eine Gültigkeit. Sagen es Verheißungen für die Menschen, für einen Menschen, der umkehrt und Buß tut, sechs aber auch der angekündigte Zorn über den Menschen, der kommt, wenn er ihm ins Angesicht widersetzt. Der Jeremia hat eine Vision bekommen, als er berufen worden ist, Kapitel 1. Lesen wir im Vers 11. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Was siehst du, Jeremia? Da sprach ich. Ich sehe den Zweig eines Wächterbaumes. Ja, Wächterbaum ist die hebräische Übersetzung für Mandelbaum. In der anderen Übersetzung steht da auch Mandelbaum. Ja, die Vision, die Jeremia da hätte dürfen haben, soll ihn vor Zweifel schützen an diesen schwerwiegenden Ereignissen, die er angekündigt hat. Eine zweite Vision. In einer zweiten Vision wird ihm das Gericht vor die Augen geführt. In einer Zeit, wo das fast muss unglaublich klingen. Erinnert euch, der König Usia ist gerade dran gewesen, den Götzenkult auszurotten. In Babylon findet eine Revolte statt, angeführt durch Nebukadnezar, seinen Vater, gegen die assyrische Oberherrschaft. Der erste Schritt zu einem babylonischen Weltreich. Ein Weltreich, das in 40 Jahren viele Völker wird in einen Topf pressen und zwingen wird, gemeinsam in einen letzten Vernichtungsfeldzug gegen Juda teilzunehmen. Ja, das liegt alles noch völlig außerhalb von jeglicher Vorstellung. Und genau das Babylon wird Werkzeug in Gottes Hand werden, zum Gericht üben über Juda. Jahrelange Bemühungen, Kämpfe und Verfolgung unter einem blinden und tauben Volk haben Jeremia erwartet. Ja, wir lesen auch die Vision noch, Jeremia 1, Vers 13. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an mich. Was siehst du? Da antwortete ich. Ich sehe einen siedenden Topf, der kommt vom Norden her. Und der Herr sprach zu mir, von Norden her wird das Unheil über alle Bewohner des Landes entfesselt werden. Ja, wie gesagt, all die Warnungen, die hat das Volk nicht gehört, nicht gesehen. Er hat können rufen, so wie auch in Jeremia 3, Vers 14. Gleichzeitig aber auch Ausdruck ist von einer zukünftigen Hoffnung. Das möchte ich zum Abschluss noch lesen, Jeremia 3, Vers 14 bis 17. Wie gesagt, man hat ihm nicht zugelassen. Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht der Herr, denn ich bin euer Eheherr und ich will euch nehmen, einen aus jeder Stadt und zwei aus jeder Familie, und euch nach Zion bringen. Und ich will euch Hirten nach meinem Herzen geben. Die sollen euch weiden mit Erkenntnis und Einsicht. Und es wird geschehen, wenn ihr euch dann in jenen Tagen mehrt und fruchtbar werdet im Land, spricht der Herr, so wird man nicht mehr sagen, die Bundeslade des Herrn. Und sie wird niemand mehr in den Sinn kommen. Man wird an sie nicht mehr gedenken und sie nicht mehr vermissen. Es wird ja auch keine mehr gemacht werden. Zu jener Zeit wird man Jerusalem Thron des Herrn nennen. Und alle Heidenvölker werden sich dorthin versammeln zum Namen des Herrn, nach Jerusalem. Und sie werden künftig nicht mehr dem Starrsinn ihres bösen Herzens folgen. Amen. Ja, ich möchte noch beten. Ja, Jesus, wie kann ich nur danken für dein Wort, wo du darüber wachst, Herr. Für die Worte, die uns zur Warnung aufgeschrieben sind. Ja, wie du an deinem Volk gehandelt hast. Einerseits ein grosses Zeugnis an Liebe, von Geduld, die du hast, an Gnade. Und dann auch noch die wunderbare Verheißung, die wir jetzt lesen dürfen. Ja, Herr, und du hast wirklich Geduld gehabt mit dem Volk. Du hast auch Geduld mit uns, Herr. Du rufst uns in Umkehr zu Buße. Und Herr, wir dürfen erkennen und sehen, dass du, Herr, deinen Sohn geschickt hast für uns als Kreuz. Ja, Herr, und du hast auch einen Jeremia geschickt als Warner und du hast ihnen das Wort war mitten unter ihnen gewesen, unter dem Volk Israel. Sie hätten es annehmen können, sie hätten können umkehren zu dir. Ja, lass uns das auch eine Warnung sein für uns und für unsere Zeit, für unsere Mitmenschen auch in uns herum, dass wir uns die auch ans Herzen nehmen, Herr. Ja, wir haben Menschen, die kennen dich noch nicht. Und ja, hilf uns, die Chance wahrzunehmen, auch zur heutigen Zeit Verkünder sein von deinem Wort. Auch mit unserem Leben, mit unserem Zeugnis, das wir dürfen ihnen geben. Ja, Herr, danke jetzt für die Gnadenzeit, die wir noch dürfen haben. Und auch die Vorschattungen, die du uns auch in der heutigen Zeit gibst, Herr. siehst, in welcher Welt wir leben. Und da möchten wir uns auch das als Warnung nehmen für uns selber. Danke jetzt für den Tag, Herr, und danke auch, dass wir dein Wort dürfen immer unter uns haben. Amen.
Ja, danke vielmals, Richard, für das Wort, das wir haben dürfen hören. Es ist einerseits sehr gut, wenn wir Bescheid wissen über Geschichte, gerade wenn wir prophetische Bücher anschauen. Das war sehr ein schöner Überblick gewesen, auch über die Zeit damals. Und es ist gut, dass wir das präsent haben, gerade wenn wir weiter über Jeremia hören oder andere Bücher lesen, prophetische. Andererseits dürfen Sie sich auch daran erinnern, dass wir in einer sehr ähnlichen Zeit stehen, wie es damals war. Es ist nicht einfach eine Geschichte von vor 2500 Jahren, sondern es ist eine Geschichte, die sich wiederholt, wo wir heute in einer ähnlichen Zeit stehen, wie Jerusalem damals gestanden ist. Und das gibt dem, was wir gehört haben, auch eine grosse Aktualität, dass wir uns auch prüfen, auf was vertrauen wir. Ja, was zählt wirklich? Wie nutzen wir die Zeit, die wir noch haben? Lassen wir uns warnen, korrigieren vom Wort Gottes? Ja, nehmen wir das an, was uns gesagt wird. Und ja, wir dürfen einfach dankbar sein, dass wir dürfen wissen, wie es weitergeht. Wir dürfen viel mehr wissen, als Volk Israel damals gewusst. Ja, wir stehen nochmal auf und ich lese uns nochmal die Verse, die wir schon gehört haben in der Predigt aus Jeremia 17, Vers 7 und 8, dass wir die auch mitnehmen und verinnerlichen und wir nachher noch beten mit uns. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Ja, Herr Jesus, wir danken dir vielmals für dieses Wort, das wir am heutigen Morgen auch wieder haben dürfen hören, ja, dass wir dürfen hören, wie du Geschichte schreibst, ja, wie du auch alles geführt hast, wie du alles gewusst hast, dass deine Gerichte und deine Wege immer gerecht sind, dass wir aber auch deine grosse Gnade dürfen sehen in allem hinein, auch gerade am Volk Israel, am Stamm Juda, dass du ihnen kein Ende gemacht hast, sondern eine Zukunft geschenkt hast, dass sie auch werden dürfen umkehren zu dir und eine herrliche Zukunft dürfen haben. Ja, danke, dass das, was wir gelesen haben, was wir gehört haben, auch eine Warnung ist für uns in unserer Zeit. Ja, vieles, was sich damals ereignet hat, wiederholt sich vor unseren Augen. Vielleicht nicht genau gleich, aber doch sehr ähnlich. Und ich möchte dich bitten, dass das auch dazu dienen darf, dass wir uns selber prüfen, dass wir unser Vertrauen auf dich setzen, dass wir unsere Zeit auskaufen, auch unsere Prioritäten richtig setzen. Ja, ich möchte dich bitten, dass wir uns vorbereiten können auf den Moment, wo du auch wiederkommen wirst. Ja, wir wollen bitten um dein baldige Wiederkommen und dass auch noch Menschen dürfen zum Glauben kommen, bis es so weit ist. Danke vielmals, dass du auch mit uns kommst in den Tag, in die Woche. Du möchtest auch Kraft schenken, dort, wo es Schwierigkeiten zu tragen gibt. Auch neue Zuversicht im Aufblick auf dich. Amen.